Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Mein Name ist Daniel, ich fange mal heute anders an und dein Name ist wie?
Meiner ist der Thorsten und ja Daniel, was ich dich eigentlich schon lange mal fragen wollte, wie guckst du eigentlich Fernsehen oder guckst du überhaupt Fernsehen?
Ja, ich gucke tatsächlich ein bisschen Fernsehen, jetzt gerade zur EM ist es natürlich spannend gewesen, ja, in der Vergangenheit liegend und ja, es hat immer Spaß gemacht, über DVB-T bzw. DVB-T2 zu schauen, also über klassisch Antenne, Zimmerantenne, ausgeworfen sozusagen. Und über die Xbox One tatsächlich, da gibt es eben TV-Tuner, wo man an die Spielekonsole dranpacken kann und da dann wiederum eben die Antenne rein. Und dann habe ich eigentlich ganz gutes Signal hier in Berlin. Es ist ja eigentlich sowieso relativ problemfrei. Da bekommt man ja eigentlich so alle Programme und auch die Programme, die man nicht haben möchte.
Das hast du schön gesagt, in der Tat. Berlin ist ja auch in der Tat da sehr federführend und sehr marktführend. Also wir haben hohen DVB-T-Marktanteil auch in der Tat und haben, glaube ich, deutschlandweit auch die meisten Sender DVB-T-technisch on air, ne?
Genau, genau. Also ich war jetzt vor kurzem auch auf der IFA-Preview und da wurde das Thema auch so ein bisschen eingeführt, auch gerade vielleicht für die Medien, die sozusagen nicht sich ganz so tief in die technischen Materien eingraben, war das vielleicht für viele auch neu, dass übrigens DVB-T2 jetzt auch mit HD und so bald in den Start geht oder beziehungsweise ja schon teilweise am Start ist, ne? Das werden wir ja so ein bisschen beleuchten jetzt auch, wahrscheinlich im Podcast, dass in gewissen Bezirken und Abteilungen von Deutschland schon verfügbar ist und in anderen Stellen noch nicht so krass da ist.
Ja, verfügbar in Teilen, also offizielle Bezeichnung ist, glaube ich, Probebetrieb und das Ganze parallel zum bestehenden DVB-T. Aber du weißt, was es für dich bedeutet, wenn du DVB-T schaust derzeit?
Naja, also letztendlich gibt mir sozusagen ich habe bei mir gar nicht so die Möglichkeit, tatsächlich so tief reinzuschauen in Informationen, da gibt es die App eigentlich nicht so viel her. Vom Bild her ist es aber eigentlich wirklich ganz schick so und künftig wird es so sein, dass ich das Ganze oder die Leute, die sozusagen jetzt vielleicht nicht in Berlin wohnen, das Ganze in HD schauen können. Ne? Also das Programm wird in HD ausgestrahlt. Die Freien sind auch frei empfangbar. Also die Freien, die Öffentlich-Rechtlichen sind frei empfangbar. Und die Privaten, dafür wird man sozusagen löhnen müssen.
Ja, richtig. Und ich glaube, die wenigsten, also setze ich jetzt einfach mal voraus, die wenigsten gucken über so eine Xbox und irgendeinen Adapter, der vielleicht irgendwie über irgendwelche Wege noch DVB-T2 kann, Fernsehen. Für den Standardzuschauer heißt es in der Tat, wer ganz normal über Zimmerantenne Fernsehen guckt, einmal das Equipment bitte wegschmeißen, neues kaufen und dann DVB-T2 schauen. Die Antenne müsst ihr nicht wegschmeißen, die kann das weiterhin. Und was es auch noch bedeutet, ist ARD, ZDF, du hast es richtig gesagt, die sind unverschlüsselt. Aber wenn du aus welchen Gründen auch immer Fan von RTL, ProSieben, Sat1, whatever sein solltest, Zahlemann und Söhne. Das kostet künftig.
Und das heißt einfach auch, dass ich RTL und Co. nicht in SD weiterschauen kann, sondern ich muss tatsächlich den Weg gehen. Ich muss mir ein HD-fähiges Zubehör, wollte ich schon sagen, ich muss mir ein DVB-T2-fähiges Zubehör anschaffen und muss entsprechend da umrüsten und entsprechend auch löhnen. Sprich mir zum Beispiel, wenn ich jetzt ein TV habe, das irgendwie kann, eine Smartcard zulegen, ne?
Richtig, das ist ein CI-Interface, Kammern-Interface, was Freenet TV kompatibel sein sollte, wenn du wirklich die Privatsender schauen möchtest. Wenn du nur die ARD, ZDF, RBB, WDR, whatever lokal ausgestrahlt wird und diese ganzen digitalen Zusatzkanäle schauen möchtest, dann reicht auch ein einfacher DVB-T2 Fernseher. Aber auch da Vorsicht, nicht alles, was DVB-T2 draufstehen hat, kann auch DVB-T2. Wir haben es gerade im Vorgespräch schon ein bisschen erläutert, wir beiden hier, weil Deutschland so einen kleinen Sonderweg geht. Wir haben einen neueren Standard als das, was sonst in Europa DVB-T2-mäßig verwendet wird. Und dieser neuere Standard heißt eben, wenn ihr irgendein Gerät aus UK beispielsweise haben solltet, wo schon DVB-T2 draufsteht, das taugt in Deutschland gar nichts.
Also auch gerade diese, ich glaube, wir hatten es vor kurzem mal oder es kommt jetzt wahrscheinlich noch auf die Webseite, so ein so Sommer-Gadget sozusagen für Audio und Video. Und da wurde eben, glaube ich, auch ein Stick vorgestellt für Smartphone eben und den kann man halt dann eigentlich jetzt auch nicht mehr gebrauchen sozusagen. Ab dem kommenden Jahr soll es ja, glaube ich, abgeschaltet werden, ne?
Es soll abgeschaltet werden dort, wo jetzt schon dieser Parallelbetrieb ist. Und da reden wir über die Ballungszentren. Also wir reden natürlich mal wieder über Berlin. Wir reden über das Ruhrgebiet, wir reden über Hamburg, wir reden über die Rhein-Main-Schiene, München etc. pp. Also alle da, wo sich die Menschen einfach mal ballen. Da läuft derzeit schon dieser Parallelbetrieb. Dieser Parallelbetrieb, Probebetrieb sieht vor, dass du zwei öffentlich-rechtliche unverschlüsselte Sender hast. Das sind überraschenderweise ARD und ZDF in HD. Und es sind vier Sender, die von den Privatsendern sind. Das ist RTL, das ist ProSieben, das ist Vox und das ist Sat.1. Das sind einfach die vier, die momentan einfach zur Probe ausgestrahlt werden. Und zum 29. März nächsten Jahres ist dann Schluss in diesen Gebieten mit dem alten DVB-T. Also da bleibt der Bildschirm einfach dann mal schwarz oder krisselt oder was auch immer. Vielleicht auch ein Bluescreen, whatever, wer weiß. Und zu dem Zeitpunkt sollen über DVB-T2 dann insgesamt 40 Sender verfügbar sein, statt den heutigen Adam Riese 6 Sendern. Dann wird auch die Verschlüsselung entsprechend erfolgen. Nach einer kurzen Übergangszeit musst du dann auch in der Tat zahlen dafür. Wie gesagt, ARD, ZDF und alles, was so zu dieser öffentlich-rechtlichen Schiene gehört, das bleibt frei. Für alles andere bitte 69 € im Jahr. Nicht pro Haushalt, nicht pro Familie, sondern pro Gerät. Heißt, du hast ein Gerät im Wohnzimmer, eins vielleicht noch im Schlafzimmer oder Küche. Vielleicht hast du noch einen Schrebergarten, hast noch ein drittes Gerät da stehen, weil war ja auch ganz bequem, so EM-Spiele im Schrebergarten zu gucken oder sowas. Ja, bitte dreimal 69 € im Jahr zahlen.
Genau, also es wird eventuell, das haben sie mir schon so ein bisschen am Stand vermittelt, dass es durchaus vielleicht auch so, sag ich mal, ein bisschen bessere Modelle geben wird, also quartalsweise, monatsweise im Prepaid-Modell denkbar sei. Also sie wollen natürlich ihre genauen Modelle sozusagen, die sie da betreiben wollen, erst in Kürze veröffentlichen. Mhm. Aber eben genaueres wird man da eben erfahren, aber es könnte durchaus vorstellbar sein, dass eben sozusagen auch ein bisschen flexibler an die Nutzungsgewohnheiten des Nutzers eben halt angepasst. Was ich auch noch sagen wollte, das sind eine Übergangszeit von 3 Monaten tatsächlich, mhm, die sozusagen eben zum Beispiel beim Kauf von einer SCI-Card eben mit bei sind, oder bei einem Kauf von so einem kompatiblen Freenet-TV-Gerät ist eben sozusagen auch diese 3-Monats-Übergangsfrist mit bei.
Ja, was mir vor geraumer Zeit der Geschäftsführer von Mobilcom, Debitel, die ja die Vermarkter und jetzt auch Eigentümer von Media Broadcast, also von einem Sendernetzbetreiber sind, der Geschäftsführer Rickmann von Platen war hier vor geraumer Zeit und hat im Interview gesagt, er könnte sich durchaus auch vorstellen, dass man einen Handytarif von Mobilcom Debitel irgendwie tariflich koppelt oder mit einer Option versieht oder wie auch immer und dann Freenet TV darüber abbildet, was da auch immer auf uns zukommen mag. Ich denke, das sind so Geschäftsmodelle, die werden wirklich erst mit dem wirklichen Start dann im Frühjahr nächsten Jahres dann irgendwann um die Ecke kommen.
Gut, aber so viel scheint klar, dass sozusagen irgendwie jedes Modul beziehungsweise jeder Receiver so eine Art ID hat eben sozusagen, eine Kennung, und die muss man zum Beispiel an der Hotline nennen und bekommt eben sozusagen, nachdem man die Bezahlung halt irgendwie abgeschlossen ist, eben den Code genannt, mit dem er sozusagen diesen Premium-Inhalte nutzen kann, entsprechend in HD. Ne? Ist ja sozusagen eigentlich auch vielleicht der Mehrwert, für den man bereit ist, irgendwie ein paar Groschen zu zahlen.
Naja, kann man geteilter Meinung sein, ob jetzt RTL und ProSieben Premium-Content ist der ist super, du kannst die Werbung dann in HD sehen, finde ich ganz großartig. Aber gut, jeder mag, wie er will, und vielleicht überlegt man sich auch. Das ist in der Tat auch die Befürchtung, dass von auch Politikern, dass DVB-T sich damit überlebt haben könnte, oder DVB-T2, um es ganz korrekt zu sagen, weil es ist natürlich so, die Kunden oder die Nutzer, die jetzt DVB-T schauen, die haben sich vor, was weiß ich, 5 bis 10 Jahren vielleicht diese Endgeräte zugelegt, nachdem Analogfernsehen abgeschaltet wurde. Jetzt müssen sie sich wieder was Neues kaufen. Das heißt, du hast erstmal eine Investitionshürde. Warum sollte ich mir dann, wenn ich eh was kaufen muss, wenn ich die Möglichkeit habe, nicht vielleicht auch gleich eine Satellitenschüssel auf den Balkon stellen oder auf die Terrasse stellen, wenn ich die Möglichkeit habe? Oder wenn ich mir eh was anschaffen muss und wenn ich monatlich respektive jährlich die Gebühren zahlen muss, warum wechsle ich dann nicht vielleicht direkt zum Kabel oder zu IPTV, wo ich faktisch auch Gebühren zahlen muss, sei es über die Miete oder die Wohnnebenkosten oder wie auch immer. Am Ende muss man sich das, glaube ich, wirklich individuell durchrechnen, muss vielleicht schauen, auch mal in der Kabelbuchse, wenn ich eine zu Hause habe, kommt da vielleicht sogar ein Signal raus, ein digitales. Analog wird ja früher oder später da auch abgeschaltet werden. Und wechsle ich dann nicht vielleicht einfach zum Kabel? Oder, Stichwort Breitbandanschluss, wäre nicht irgendein IPTV, Entertain, Vodafone, whatever, die ganzen lokalen Anbieter haben ja auch, oder viele von denen haben auch IPTV, macht es nicht vielleicht Sinn, da so ein Triple-Play-Angebot zu buchen und da dann auch HD zu haben und noch mehr interaktive Möglichkeiten mit Video-on-Demand etc. pp. Zu nutzen.
Du hast ja vorher angesprochen so ein bisschen, dass eben das ein Kostenfaktor sein könnte, wenn ich jetzt mehrere Geräte sozusagen mit DVB-T2 betreiben möchte. Sie haben jetzt allerdings gesagt, oder es wurde jetzt auch so bekannt gegeben, also es ist jetzt kein Geheimwissen, was ich hier irgendwie weitergebe, dass es natürlich irgendwie über Streaming-Möglichkeiten geben wird, also dass du das Ganze irgendwie auf dein Tablet und Co. streamen können sollst.
Ja, wundert mich nicht. Media Broadcast ist so ein bisschen alles verbandelt mit der M7 Deutschland, ehemals Kabelkiosk, Eutelsat, das ist alles so ein Riesenkonglomerat im Hintergrund. Und bei der M7, die kennt in Deutschland eigentlich fast keiner, ist aber ein White Label.
Aber du?
In der Branche kennt man sie. Ist ein White Label Anbieter für eben diese ganzen City Carrier. Sprich, macht die Vorleistung für IPTV, für kleinere Stadtnetzbetreiber. Und die bieten das eben auch an, dass du ganz normal über IPTV dein TV-Signal guckst, kannst aber eben auch über dein Smartphone oder über dein Tablet nicht den gleichen, sondern einen anderen Stream gucken. Das heißt, deinem Kind, wenn du nicht unbedingt einen zweiten Fernseher irgendwo hinstellen willst, drückst du erstmal das Tablet in die Hand. Hast da auch so smarte Geschichten wie, ich gehe auf dem Tablet erstmal den TV-Guide durch und habe mich für ein Programm entschieden, klick das an und swappe mir das dann so auf dem Fernseher rüber. Das geht alles und es würde mich nicht wundern, wenn das eben entsprechend bei Media Broadcast respektive Freenet TV etc. pp. Dann auch kommt. Und eben deswegen, wegen solcher Geschichten und wegen der Verschlüsselung ist es eben wichtig, wenn man sich Geräte kauft, auf dieses Freenet TV Logo zu achten, sonst wird das alles nicht gehen.
Genau, ein weiterer Mehrwert, ich finde es war sozusagen in der Vorstellerrolle, du darfst es alles passieren, ja. HBB TV soll sozusagen auch noch Einzug erhalten, das ganze Angebot sozusagen, dass auch On-Demand Sachen verfügbar sein sollen.
Ja, auch das durchaus gängige Praxis. Offen gestanden muss ich sagen, HBB TV ist so ein Ding. Mein persönlicher Eindruck ist, das wird seit 3-4 Jahren versucht, im Markt durchzudrücken. Ich kaufe mir seit 3-4 Jahren immer mal wieder neue Geräte. Gut, ich bin auch Sky-Kunde. Aber es ist mir persönlich in meinem Heimnetz-Umfeld noch nicht über den Weg gelaufen und ich vermisse es auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt das Argument für DVB-T2 sein kann. Wenn es mit drin ist, bitteschön, dann ist es mit drin. Aber wenn es nicht drin ist, ficht es mich auch nicht an.
Gut, wir haben jetzt also eigentlich gesagt, es gibt so 3 Hauptkomponenten. Du kannst das Ganze irgendwie halt ganz normal schauen, in HD, sozusagen ist der Vorteil.
Wenn du zahlst, also wenn du für die Privatsender zahlst.
Genau. Plus du kannst eben das Ganze streamen, wahrscheinlich auf deine Tablets und so. Und du kannst eben zusätzlich irgendwie VOD-Content über HBB-TV anschauen.
Richtig. Also im Prinzip ist, kann man eigentlich sagen, das neue Antennenfernsehen dann auch so ein aufgebohrtes IPTV oder aufgebohrte Amazon Fire TV Box, keine Ahnung. Also da werden mit Sicherheit auch irgendwann Apps drauf laufen oder vielleicht tun sie es auch schon. Also es wächst halt sowieso alles in der Branche zusammen. Interessant ist das eventuell auch für die Leute, die eher im ländlichen Bereich wohnen, dann kein IPTV bekommen. Aber wer im ländlichen Bereich wohnt, muss ohnehin noch wieder auf DVB-T2 warten. Erst Mitte 2019 soll das erst wirklich alles soweit sein, dass mehr oder weniger eine bundesweite Flächenabdeckung damit erzielt ist. Dann aber, und das ist ein großer Benefit gerade für die ländlicheren Regionen gegenüber dem heutigen DVB-T, weil diese 40 Sender, von denen ich vorhin gesprochen habe, die sollen ja wirklich bundesweit ausgestrahlt werden. Das ist heute bei DVB-T ja bei weitem nicht der Fall.
Ja, das stimmt natürlich. Freenet hat übrigens auf der IFA-Briefe noch was anderes gesagt, und zwar auch Blick in die Zukunft, ja. Mhm. Wir sind ja gerade dabei und sozusagen, also vielleicht als kleine Rauswerferinformation. Sie wollen natürlich auch schauen, dass autonomes Fahren ist ja die Zukunft, ne? Und sie wollen sozusagen jetzt DVB-T2 sozusagen als den Standard beim autonomen Fahren einbauen, dass du sozusagen die Möglichkeit hast, eben sozusagen, wo du gerade unterwegs bist, jetzt eben halt weiterhin dein TV-Programm zu genießen, ja? Also sozusagen als vielleicht eine Konkurrenzlösung zu Streaming.
Okay, also ich fahre dann über Jahr 2 und gucke mir nebenbei RTL-Gerichtsshows an. Knaller, finde ich gut. was ich aber wirklich noch interessant finde, das haben wir zwar schon mal in anderen Podcasts, glaube ich, angesprochen, aber vielleicht sollten wir es an dieser Stelle auch nochmal sagen, die Frequenzen, also es, DVB-T2 findet ja auf anderen Frequenzen statt als das heutige DVB-T. Wenn DVB-T abgeschaltet wird, werden logischerweise die alten Frequenzen frei. Was damit passiert, hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwo angesprochen in irgendeinem der alten Podcasts. Vielleicht hat Daniel Lust und sucht es euch raus. Wird dann entsprechend verlinkt. Diese Frequenzen, das sind diese 700 Megahertz Frequenzen, die schon im Sommer vergangenen Jahres, also vor mittlerweile einem Jahr, versteigert wurden an die drei verbleibenden Mobilfunkanbieter, also Telekom, Vodafone, Telefonica. Die werden darauf wiederum neue Mobilfunknetze aufsetzen. Ob das ein LTE-Netz werden wird oder Vodafone hat auch schon ein bisschen durchblicken lassen, oh, vielleicht verwenden wir die Frequenzen dann für das neue 5G-Netz, über das haben wir ja neulich auch schon ausführlich gesprochen. Alles denkbar. Schauen wir mal, auf jeden Fall neue Frequenzen, mehr Bandbreite, mehr Mobilfunk. Das finde ich besser als eine RTL-Gerichtsshow auf der A2.
Okay, genug genug RTL-Programm genossen. Ich würde sagen, vielen Dank erstmal fürs Dabeisein. Thorsten hat mich wie immer gefreut.
Ja, mich auch. War eine sehr schöne Unterhaltung mit dir.
Feedback gerne gesehen an
podcast@teltarif.de oder wenn ihr den Podcast gerade bei uns auf der Seite hört, auch gerne unten im Forum einfach ein bisschen runterscrollen, einloggen, schreiben. Wir freuen uns.
Genau, wo findet man uns überhaupt? teltarif.de/podcast ist die Adresse, wo ihr alle Episoden findet. Plus natürlich auch die Möglichkeit habt, iTunes-Bewertungen abzugeben. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Und ja, in diesem Sinne, viel Spaß beim DVB-T2 schauen oder darauf hoffen, warten, dass es da in der Region entkommt. Und auf teltarif.de werden wir das Thema weiterhin auf jeden Fall begleiten. Danke mal.
Das auf jeden Fall. Und wenn es anbietet, auch sicherlich wieder mit dem Podcast.
Gut, bis dahin, bis in 14 Tagen. Bis bald. Ciao.
Und tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.